Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Aus meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de, das Saisonendturnier auf der European Tour, das haben wir euch in dieser Woche ja schon näher gebracht mit der Kollegin Desiree Wolf. Jetzt werfen wir nochmal einen Gesamtblick hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de auf die Saison der European Tour zurück 2018. Was hat dieses Jahr gebracht und vor allen Dingen werfen wir auch einen Blick voraus, was bringt 2019, denn da steht ja dann doch die Zukunft der European Tour nicht gerade unter dem allerbesten Stern, um das einzuschätzen und um dieses Jahr 2018 nochmal Revue passieren zu lassen. Begrüße ich von Golfpost unseren lieben Kollegen Robin Bulitz. Hallo Robin.
Ja, hallo Malte.
Ja, schön, dass du mit dabei bist und nochmal zurückblickst mit mir auf dieses Jahr. Was aus deiner Sicht, ja, schätze es mal ein, wie verlief das Turnierjahr 2018 aus deiner Sicht auf der European Tour?
Sagen wir es mal so, die European Tour hatte definitiv, es war ja jetzt das zweite bzw. dritte Jahr mit den Rolex Series Events, mit der die European Tour natürlich ihre Tour ja gehörig aufwerten wollte. Das hatte im ersten Jahr auch ganz gut funktioniert, doch schon in diesem Jahr wurde der European Tour so ein bisschen der Zahn gezogen, indem die Rolex Series Events direkt mit ihren Preisgeldern von 7 Millionen, da hat die PGA Tour direkt zum Anfang der Saison nachgezogen und fast alle Turniere, die da ein bisschen hinten dran anstanden, aufgewertet, sodass die Rolex Series Events, sage ich mal, ein kleines bisschen abgewertet wurden. Hat der ganzen Sache meiner Meinung nach keinen Abbruch getan. Wir haben großartige Rolex Series Events erlebt. Die BMW PGA Championship in Wentworth ist natürlich weiterhin immer das Zugpferd. Die Open de France war großartig mit dem Ryder Cup vor der Brust auf dem gleichen Platz dort zu sehen, wie wird dort gespielt. Wir haben vor der Open zwei großartige Events gehabt in Irland und Schottland. Rory McIlroy macht dort einfach immer mit der Dubai Duty Free Irish Open, macht er ein großartiges Event, stellt er auf die Beine. Linksgolf so oder so immer vom Feinsten. Belly Liffin, der Platz dort war fantastisch. Wir haben zwei super, super deutsche Events gesehen, meiner Meinung nach, in diesem Jahr. Die BMW International Open hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, vor allen Dingen, weil wir das erste Mal seit Ewigkeiten wieder die Situation hatten, dass zwei Deutsche mit Martin Keimer und Max Kiefer, die sind im vorletzten Flight in den finalen Sonntag reingegangen. Martin Keimer hatte bis zum 17. Loch die Chance zu gewinnen. Das hat schon für den deutschen Golfsport, also war es beeindruckend. Hamburg war ein Spitzen-Event unter dem Gesichtspunkt, dass es natürlich im Jahr davor fast so schlimm ins Wasser gefallen ist. Cool. Dieses Jahr war bombastisches Wetter. Wir hatten mit Ellen John einen fantastischen Amateur dabei, der vorne mitgespielt hat. Roundabout würde ich aus deutscher Sicht die European Tour Saison mit den beiden Highlights der deutschen Events als absolut gelungen bezeichnen. Wenn wir overall blicken und nicht mit dem Fokus auf die beiden deutschen Events schauen, dann war es aus deutscher Sicht natürlich doch mau.
Definitiv. Und da hat natürlich auch Martin Keimer letztlich mit zu beigetragen. Das Turnier in Köln, du hast es schon angesprochen, hier ja auch live auf meinsportradio.de, so hießen wir damals noch, zu hören gewesen, mittlerweile meinsportpodcast.de, aber ändert am Inhalt natürlich nichts und daran, dass wir wahrscheinlich auch im nächsten Jahr die BMW International Open wieder live übertragen werden. Aber das war natürlich ein wirkliches Highlight. Aber ansonsten, Martin Keimer durch ein Jahr gegangen, was eher zum Vergessen war, hinten raus jetzt mit dem 5. Platz bei der Turkish Airlines Open nochmal ein Highlight hatte, aber insgesamt doch für ihn ja so ein Jahr des Resets irgendwo war.
Es war, glaube ich, wir brauchen nicht drüber reden, dass die Ergebnisse, die Martin Keimer präsentiert hat, nicht seiner Klasse, seinem Niveau angemessen waren. Wir wissen, dass Martin Keimer wesentlich besser Golf spielen kann. Hat er oft genug bewiesen mit seinen Major-Siegen, mit seiner Performance auf der European Tour, die er ja auch schon mal gewonnen hat. Also das Race to Dubai. Und das Jahr war wirklich, ich finde das, was du gesagt hast, trifft es ganz gut, ein Jahr des Resets. Ja, zu sich selbst zurückfinden und vielleicht den Fokus sammeln, den Fokus finden, um dann nochmal hinten raus vielleicht doch nochmal anzugreifen und in den nächsten 2-3 Jahren dann nochmal ein bisschen Gas zu geben in seiner Karriere, weil er hat es selber gesagt, dass er sich, das war ganz interessant, er hat es, glaube ich, gesagt in einem Interview mit einer australischen Golfzeitschrift, weil er jetzt demnächst in Australien 1-2 Turniere spielt, schon ab dieser Woche. Er sieht sich selber so noch Ende Frontline seiner Karriere. Das fand ich einen interessanten Vergleich. Ich hoffe, dass es tatsächlich so ist und noch was kommen mag. Bei der Turkish Airlines Open haben wir es kurz gesehen, was er in petto hat. Jetzt bei der DP World Tour Championship war es natürlich schon wieder schwierig, muss ich sagen. Aber der Sieger der DP World Tour Championship, der lässt mich hoffen, dass auch Martin Keimer nochmal wiederkommen kann und gewinnen kann, weil Danny Willett, der wurde auch von vielen schon abgehakt. Der One-Hit-Wonder, das Masters gewonnen, jetzt war es das und jetzt kommt er nach fast 1000 Tagen zurück und gewinnt wieder ein Turnier. Das sollte der Martin sich doch mal als Beispiel nehmen für nächste Saison.
Und das ist ja noch gar nicht so lange bei Martin Keimer her. 2014, der letzte Turniersieg, damals die US Open. Und wenn man das dann nochmal vergleicht mit dem anderen Comebacker in dieser Woche, wir haben bei Nur Golf auf meinem Sportpodcast auch drüber gesprochen, Charles Howell, der Dritte, da waren es fast 12 Jahre. Also im Golf liegt alles so eng beieinander, da kann das eben dann auch mal passieren, dass es eben etwas länger dauert.
Es ist absolut verrückt. Wir brauchen da, glaube ich, nicht drüber reden. Wir hatten letzte Woche die Situation, Das ist der Wahnsinn. Letzte Woche gewinnt Lee Westwood die Nedbank Golf Challenge und Matt Kuchar gewinnt in Mexiko. Die beiden Jungs haben auf den Tag haargenau vor 4 Jahren das letzte Mal gewonnen. Aber wirklich haargenau, vom Datum her, beide vor 4 Jahren das letzte Mal ein Turnier gewonnen. Und Lee Westwood und Matt Kuchar brauchen wir nicht drüber reden. Die sind im Spätherbst ihrer Karriere. Da können wir keine Gleiche mit Martin Keimer ziehen. Also wenn wir von denen reden, dann ist Martin Keimer aber noch mitten im Hochsommer. Dementsprechend sehe ich da, ich sehe gute Chancen. Er wird da definitiv was machen. Die Frage ist nur, ob dieser Sieg dann auf der European Tour kommt. Weil, glauben wir seinen Aussagen, wird er da zu Beginn des Jahres oder bis Mitte des Jahres erstmal nicht so oft zu sehen sein.
Und da ist er nicht der Einzige, der das schon angekündigt hat. Und da gucken wir dann einfach auch gleich mal auf das nächste Jahr raus, denn alles, was wir in diesem Jahr ja angesprochen hatten, du hast es ja auch gesagt, deutsches Turnier in der ersten Jahreshälfte, großer Erfolg, ja auch mit großen Namen gesegnet. Im nächsten Jahr wird die erste Jahreshälfte auf der European Tour dem neuen Schedule geschuldet, den ja auch die PGA Tour sich aufgelegt hat und der dann beantwortet wurde von der European Tour, sieht es erstmal mau aus. Die großen Events auf der European Tour, die gibt es dann erst ab Juli.
Ja, wir haben natürlich mit der Veränderung des PGA Tour Schedules, die Players Championship wurde vorgezogen. Die PGA Championship ist extrem weit nach vorne gerückt. Dort folgt ein Highlight auf das andere. Wir reden von enorm hohen Preisgeldern. Wir reden Players, PGA Championship. Das eine ist ein Major-Turnier. Das andere versteht sich als fünftes Major, inoffizielles. Das sind Riesen-Events, die da Schlag auf Schlag kommen. Und die European Tour kann dem Ganzen maximal mit dem Desert Swing zum Auftakt der Saison, wenn wir in den Emiraten, in Abu Dhabi, Dubai etc. unterwegs sind, kann dem entgegenhalten. Aber das auch nur mit wenigen Events, sage ich mal. Wir haben die Abu Dhabi HSBC zum Anfang Januar, das ist ein riesengroßes Event. Aber dann wird es auch schon wieder mau und dann hast du es angesprochen, finden wir uns wirklich interessant, erst wieder nach der US Open tummeln wir uns dann in Europa.
Weil es vorher dann ja ab März schon mit The Players das erste große Highlight in den USA gibt und da werden dann auch viele Golfstars, die normalerweise den Desert Swing vielleicht mitgespielt hätten, in diesem Jahr gar nicht rüberkommen, weil sie sich auch diese Reisestrapazen vor den Highlights, Players, Masters, US Open und zwischendurch ja auch noch PGA Championship, die ist ja auch schon vorgerückt, dann gar nicht mehr geben werden.
Ganz genau. Also ich denke schon, dass der Desert Swing noch einige, dass der Desert Swing schon noch einige große Namen sehen wird. Das hat Tradition, da die Saison zu eröffnen. Die die PGA-Tour macht jetzt wirklich auch Pause, konsequent, ja, einen Monat lang, beziehungsweise noch ein bisschen mehr. Dementsprechend bin ich mir sicher, dass dort einige Stars rüberkommen. Das neue Event auf der European Tour in Saudi-Arabien, das Saudi International, da gab es ja auch schon Zusagen. Tiger Woods zum Beispiel hat schon abgesagt, obwohl ihm ein riesengroßer Betrag, mehr als das Preisgeld überhaupt ist, gestellt wurde. Gut, da kommt dann wieder natürlich ein bisschen was Politisches bei rein, das wollen wir jetzt aber mal beiseite lassen. Abgesehen von dem Desert Swing sieht es ganz, ganz düster aus. Und da werden die Stars einfach ja, auf der PGA-Tour bleiben, um in diesen Rhythmus reinzukommen. Das ist ja klar, die Begründung. Martin Keimer und Co. sagen ja nicht, nein, ich kehre der European Tour erstmal bis Mitte des Jahres den Rücken, weil ich finde die European Tour nicht attraktiv. Das geht ja auch darum, dass die Jungs natürlich auf einem extrem hohen Level in Amerika sich beweisen wollen und dort einfach Turniere sind, die enorm wichtig sind, auch in der Karriere solcher Leute. Und wenn du dann hin und her und nicht in diesen Rhythmus kommst, der gerade bei so jemandem wie Martin Keimer, der betont das immer wieder, enorm wichtig ist, dann ist es für mich bis zu einem gewissen Grad absolut nachvollziehbar.
Es sind die Turniere, die natürlich viel Preisgeld geben, aber gleichzeitig eben auch viele Punkte für die Ranglisten, für die Weltrangliste vor allen Dingen auch. Und das ist ja für viele dann auch noch ein Ziel, sich da zu verbessern, da vielleicht die Nummer 1 zu werden. Im Moment das Rennen um die Nummer 1 ja auch, ja, entscheidet sich ja wöchentlich neu. Da wechselt ja die Führung zwischen Rose und Koepka hin und her, auch wenn die zum Beispiel gar nicht spielen. Das sind dann Rechenspielchen natürlich, aber trotzdem Nummer 1 in der Weltrangliste zu sein, da möglichst weit vorne zu sehen, das ist ein Anreiz für ganz, ganz viele. Die Frage, die sich dann allerdings aufdrängt, aufgrund dieser Tatsache, dass das erste halbe Jahr der European Tour dann eben doch wahrscheinlich eher mit Stars, eher mau besetzt sein wird, führt das über kurz oder lang dazu, dass die European Tour noch mehr an Boden verliert im Vergleich zur PGA Tour, zur, ja, Satellitentour verkommt?
Ja, dieser Begriff Satellite-Tour, Satellitentour, der rührt natürlich auch aus Amerika her. Wir sehen es selber, wir haben ja die Challenge-Tour als Satellite-Tour zur European-Tour, die Web.com als Konterpart zur PGA-Tour. Und ja, wie sich die European-Tour mit diesem neuen Kalender, die wird sich dazwischen einordnen, glaube ich. Eine reine Satellite-Tour wird sie natürlich nicht werden, weil die Preisgelder natürlich immer noch enorm hoch sind. Wir reden von Europas erster Liga. Europa hat den Ryder Cup gewonnen, etc. Europa ist Golfmacht immer noch, ohne Frage. Aber aufgrund dieser kalendarischen Zusammenhänge, die sich jetzt da ergeben, der Preisgelder, die natürlich enorm, wenn wir nur auf die Preisgelder schauen, dann ist es eine Satellite-Tour. Ja. Zur PGA-Tour. Und mit den Aussagen jetzt von McIlroy und Co. ist es offensichtlich, dass diese Tour dazu wird. Und das ist eine Gefahr meiner Meinung nach. Ja, die ganz, ganz vorsichtig, also es muss sehr, sehr mit Vorsicht betrachtet werden. Und die European Tour muss da sich einiges einfallen lassen um ihren Chef Keith Pelly, dass es da nicht zu, ja, einem Imageverlust, aber auch einem Abfall des Interesses ganz einfach kommt. Weil wenn die Stars ausbleiben bis Mitte Juni, dann wäre das ganz, ganz schwer für die European Tour dort, sag ich mal, die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Und es tut mir hauptsächlich leid natürlich für Leute wie Bernd Ritthammer, Max Schmidt, Maximilian Kiefer und Co. Die Jungs haben sich die Karte jetzt gerade erst wieder erkämpft, oder Max Kiefer hat sie beeindruckend meiner Meinung nach gehalten. Auch wenn er wieder seinen ersten Sieg auf der European Tour nicht geschafft hat dieses Jahr, hat er dennoch gutes Golf gespielt. Und gerade für die tut es mir natürlich leid, wenn es dann so sich entwickelt.
Aber ist vielleicht dann im nächsten Jahr dann auch erstmal die Möglichkeit für diese Spieler dann eben auch durch einen hoffentlich Sieg von Maximilian Kiefer, den dann endlich mal einzufahren im ersten Halbjahr, wenn ganz viele große Namen nicht kommen, das haben wir in dieser Saison ja auch schon öfter gesagt, dann muss eigentlich auch so ein Turniersieg dann mal drin sein, weil das würde dann vielleicht auch so eine Befreiung darstellen.
Du, es ist ihm mehr als zu gönnen, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden, aber es ist logisch, wenn das Starterfeld ja schwächer, ich nenne es mal schwächer in Anführungszeichen, besetzt ist, dann steigen die Chancen zwangsläufig. Nur die Sache ist die, dass das Bewusstsein dafür natürlich auch da ist. Klar. Dieser Druck zu wissen, oh, jetzt die Jungs bleiben weg, die großen Namen, ich muss doch jetzt langsam mal, wie Max Kiefer damit umgehen wird, es wird interessant sein zu beobachten. Die Chancen meiner Meinung nach stehen dennoch sehr, sehr gut, dass kommende Saison für Max Kiefer die Chance sich auf dem einen oder anderen Event definitiv ergeben wird.
Und dann entsprechend auch die Chance für die Spieler, die in der letzten Saison eben nicht überzeugt hatten, ihre Tourkarte verloren haben, allerdings jetzt über die Qualifying School sich immerhin eine Kategorie erspielt haben, mit der sie dann auch ein paar Turnierstarts auf jeden Fall in Europas erster Liga kriegen werden. Marcel Siem zum Beispiel, für den steigen dann ja auch die Möglichkeiten mit seiner Kategorie. Ich glaube, was ist das, 17, 18 irgendwo in dem Bereich dann aufzurücken und dann nicht nur die Turniere zu spielen, die er eben schon mal gewonnen hat, sondern darüber hinaus auch noch ein paar lukrative Starts zu kriegen.
Du, wenn wir das aus dem Gesichtspunkt betrachten, dann bietet sich hier mit dem neuen Kalender und mit dem Fernbleiben, mit dem zu erwartenden Fernbleiben einiger großer Namen, bietet sich für die deutschen Golfer natürlich eine riesige Chance. Du hast Marcel Siem angesprochen, ausgestattet mit Kategorie 17, hat also einige Starts, kriegt natürlich auch Einladungen, weil er auf der European Tour natürlich auch schon Events gewonnen hat und natürlich auch bekannt ist und auch ein Zugpferd ist für einige immer noch im Golfzirkus. Für die bietet sich die große Chance, sich zu präsentieren bei solchen Events. Ob sie das dann tun, das bleibt natürlich abzuwarten, aber die Chancen sind groß und sind da und es sei ihnen gegönnt, natürlich sich dort vernünftig und gut zu präsentieren und hoffen wir, dass dadurch für unser Eins, die wir Golf natürlich in gewisser Weise immer mal wieder die deutsche Brille natürlich auch betrachten, steigt wiederum die Spannung.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch. Ich bin European Tour Professional.
I'm David Coulthard.
Hallo, mein Name ist Christian Schenk. Ich bin Zehnkampf-Olympiasieger.
Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf meinsportpodcast.de.
Lass uns aber noch über weitere interessante Namen sprechen, die dieser Saison ihren Stempel aufgedrückt haben. Und da kommen wir vor allen Dingen natürlich an Francesco Molinari nicht vorbei. Der Sieger im Race to Dubai, der Mann, der die Jahresendwertung gewonnen hat. Wir hören ihn nochmal im Interview bei den Kollegen der European Tour mit dem Fazit seines Jahres.
Yeah, just very happy and very proud. Obviously, it's been an incredible year, an incredible season. I've achieved all I could ask for and even more. I honestly probably never thought it was going to happen. You know, you can win tournaments, but to win a season-long race is much harder. And with the amount of great players we have on tour right now, it's really incredible. But, you know, it's obviously come from a lot of work last winter and the years before. And, you know, when I got the first win at Wentworth, then it was mainly confidence. I think obviously my game has improved a lot the last few years, but I was still missing that little bit of confidence. And Wentworth gave me some of that. Then winning in the US gave me even more than, you know, the Open even more. And it was just a building of momentum week after week. Until probably after the Ryder Cup, where you know I started to feel quite empty.
Molinari, Robin, das ist so einer, wie wir vorhin bei Martin Keimer gesagt haben. Irgendwann macht es dann einfach mal wieder Klick. So ist es im Golf und bei Molinari auch. Durchgestartet zu Beginn seiner Karriere, dann so ein bisschen abgeflacht und in diesem Jahr ja, explodiert.
Absolut. Er hat eine Wahnsinnssaison gespielt. Ich glaube, sein Breakthrough-Moment war natürlich ja, Wentworth hat ihm schon ordentlich Power gegeben, glaube ich, aber dieser Sieg beim Major, bei der Open, das war natürlich, das war der Wahnsinn. Und vor allen Dingen dieser Sieg, wie er den geholt hat, also genau so, wie er gerade über seine Saison gesprochen hat. Er war ja schwer euphorisch in seinen Ausführungen, wie er immer ist, sag ich mal. wenn man ihm zuhört, erwartet man nicht, dass er gerade das Race to Dubai und die beste Saison seines Lebens hinter sich hat, aber genauso unspektakulär, aber sicher und solide und großartig hat er auch die Open gewonnen und dem Ganzen die Krone aufgesetzt hat er, ohne Frage natürlich beim Ryder Cup, diese Performance, die er da abgeliefert hat, die ist mit wenig zu vergleichen, das hat noch nie jemand geschafft, diese 5 Punkte zu holen, alle Matches zu gewinnen und eine unglaubliche Performance, wenn einer natürlich das Race to Dubai, den Gesamtsieg in dieser Saison verdient hat, dann ist es eher, er hat zwar nicht die meisten Turniere gewonnen, aber er hat über das ganze Jahr das beste Golf gespielt. Dieser Mann ist ein wahnsinniger Ballstriker, der trifft Fairways ohne Ende, haut den Ball nur gerade, da ist kaum rechts und links dabei und ja, jetzt hat er es mit dem Putten und ich glaube auch mit dem Mentalen hat es jetzt diese Saison mal so zusammenbekommen und das kann für den Mann natürlich auch nochmal eine Initialzündung sein, das kann auch die nächsten 1, 2, 3 Jahre so weitergehen, dann kann der richtig dominieren, weil das Spiel, das er hat, ist so solide, wenn er das mental beisammen hat, also wenn die mentale Komponente da mit drauf einzahlt, dann ist es ganz schwer, dann spielt er immer oben mit. Hm.
Und das hat er in dieser Saison eben auch getan. Und das nicht nur auf der European Tour, sondern auch auf der PGA Tour. Natürlich auch einer, der dann droht, möglicherweise dann den Kontinent mal zu wechseln für längere Zeit. Das werden wir natürlich beobachten in dieser Saison. Du hattest vorhin schon ein paar weitere Namen genannt. Lee Westwood natürlich mit seinem Comeback-Sieg herausgeragt zum Ende der Saison. Justin Rose, über den können wir auch sprechen. Nummer 1 in der Weltrangliste wieder geworden. Hinten raus auch wieder großartig durchgestartet. Seinen Titel verteidigt bei der Turkish Airlines Open. Also das ist einer, der auch seit 1,5 Jahren so richtig sein oberstes Level wieder erreicht hat.
Absolut. Justin Rose ist wieder voll da. Also das ist, der gehört ohne Frage zu den aktuell 5 besten Spielern der Welt. Das sieht man nicht nur in der Weltrangliste, wo er sich natürlich immer da die Spitzenposition abwechselt, aber der spielt das so konstant über die ganze Zeit hinweg. Die Turniersiege, einzige Manko, was Justin Rose immer vorgeworfen wird in den letzten 5 Jahren, was ihm am Ende seiner Karriere im Zweifel zu Recht meiner Meinung nach dann auch, was er sich selber vorwerfen muss, Justin Rose hat zu wenig Major-Turniere gewonnen. Der Mann gehört zu den Besten der Welt und das seit den letzten 5 bis 10 Jahren, hat ein einziges Major gewonnen. Das ist eine US Open gewesen, ich weiß es nicht genau, 2013, glaube ich, in Marion war es. Er war so oft schon vorne mit dabei, aber wenn der ungefähr diese Form mitnimmt, dann wird er nächstes Jahr auch definitiv mindestens 2, 3 Mal um Major-Siege mitspielen. Ganz großes Golf. Ganz, ganz großes Golf. Vor allen Dingen, wie die Jungs hinten raus gezündet haben. Molinari, Justin Rose. Die Jungs sind fit geworden und das passend zum Ryder Cup, der für mich dieses Jahr natürlich klar alles überstrahlt hat. Aber das ist großartig. Und du hast es gerade angesprochen, Justin Rose, Lee Westwood. Auf einmal, alle haben Sergio Garcia tot geredet, sage ich mal. Der ist auch wiedergekommen, dann fährt er zu sich nach Hause, nach Valderrama, spielt sein eigenes Turnier und gewinnt das mal eben, aber sowas von ungefähr, schon souverän und sicher weg. Also es war schon ziemlich beeindruckend, beim Ryder Cup hat er sich auch großartig präsentiert, also da sind ein paar Geschichten, gerade auf europäischer Seite, wo das dieses Jahr ja interessante Wendungen genommen hat, das hat dem Ganzen natürlich, gibt dem Ganzen einen recht interessanten, spannenden Charakter, und ich finde, eine Person, die schwimmt total unterm Radar, der tut mir richtig, richtig leid, muss ich sagen, das ist Matt Wallace.
Ja, 3-mal gewonnen auf der European Tour in diesem Jahr, unter anderem in Köln, die BMW International Open. Stimmt, der wird immer so leicht vergessen, jetzt beim DP World Tour Championship auch geteilter Zweiter gewesen, also der hat eine sehr, sehr starke Saison gespielt, aber da kommt dann eben wieder dieses Problem der European Tour zum Tragen. Du gewinnst am Anfang der Saison eins der kleineren Turniere, das bringt dich im Ranking nicht so weit nach vorne und lässt sich dann trotz eines Sieges dann irgendwie so unterm Radar schwimmen, böserweise.
Das ist wirklich unglaublich. Der Mann hat 3 Turniere gewonnen, hat, glaube ich, 10 Top-10-Finishes, hat wirklich teilweise alles in Grund und Boden geschossen auf der European Tour und hat sich mit seinem Top-5-Ergebnis bei der DP World Tour Championship so gerade in die Top-10 des Race to Dubai geschossen. Das ist unglaublich. Die meisten Turniersiege im Jahr nicht beim Ryder Cup dabei gewesen und so gerade in den Top-10 des Race to Dubai. Das beschreibt meiner Meinung nach das Problem der European Tour relativ gut. Ja. Wir haben einfach Events, die so stark und krass abfallen. Wir haben die WGCs, die werden mit reingezählt in die European Tour Wertung. da gäbe es so viel Geld zu verdienen. Ich glaube, da ist keins mit weniger als 10 Millionen Dollar dotiert. Wir haben die Majors, die auch alle bei ungefähr 10 Millionen Dollar oder mehr stehen. Und dann haben wir mit 3 Millionen Dollar Abstand die Rolex Series Events, ja, von denen wir 7, nee, wie viel haben wir davon? 8, glaube ich, ja, waren es. Und das ist ganz, ganz schwer dann natürlich. Also Matt Wallace, meiner Meinung nach, für mich einer der drei besten Spieler diese Saison, aber taucht halt in den Rankings leider überhaupt nicht auf.
Ja, dass das der Fehler im System irgendwo, aber ist das vielleicht auch was, wo man ansetzen könnte und sagt, okay, dann müssen wir diesen Tourkalender vielleicht auch ein bisschen eindampfen?
Der Tourkalender eindampfen, das ist eine gute Sache, die du sagst. Ich finde, der ist extrem aufgebläht. Da sind jetzt Sachen reingeworfen worden. Die Jungs, die European Tour-Verantwortlichen wissen, dass es zu Problemen mit dem neuen PGA-Tour-Kalender geht und dass es da zu Reibungen kommt. Ja. Vielleicht es werden Profis auf der PGA-Tour bleiben, etc., etc. Warum macht sich die European Tour dann nicht Gedanken und passt diesen Kalender ein bisschen dahingehend an? Es ist ja auch ein Geben und Nehmen, man kann ja auch kommunizieren miteinander. Warum gibt man den Spielern nicht die Chance und macht dann vielleicht Co-Sanctioned Events, European Tour, PGA-Tour, einmal in Amerika, einmal in Europa? Das kann man mit der PGA-Tour ja abstimmen, sodass dann nicht so viele Turniere auf der European Tour stattfinden, aber dann auch mal wieder welche, die mit wirklich Dampf dahinter sind, wo die Jungs kommen, wo Jungs aus Amerika auch rüberkommen. Wir finden PGA-Pros aus Amerika, amerikanische Profis, finden wir genau 3 Wochen, finden wir die in Europa, finden die statt. Vielleicht 4. Die kommen rüber, kommen die nach Irland, dann spielen sie in Irland, 2 Wochen vor der Open spielen sie Rorys Turnier, weil Rory natürlich eine riesen Strahlkraft hat und die Jungs einladen kann. Wenn Rory ruft, kommen immer noch viele. Als härtester Test vor der Open steht dann natürlich die Scottish Open an, da sind sie fast alle da, dann spielen sie natürlich die Open und ich bin ja froh, Porsche hat es ja geschafft, dann noch ein paar Leute nachzuziehen, aber das liegt auch nur an der Agentur, dann bleiben sie noch zur Porsche European Open da. Zur Porsche European Open bin ich mal auf dem Starterfeld gespannt, weil die Porsche European Open nicht mehr nach der Open stattfindet. Ja. Bedeutet, die ganzen Amerikaner sind nicht mehr im Lande, beziehungsweise im Kontinent, auf dem Kontinent, sodass sie mal eben kurz nach Hamburg rüberkommen und das Turnier spielen. Das Turnier wandert in den August, glaube ich.
In September sogar, 1. September.
September Woche. Sogar, ja, stimmt, 1. September-Woche. Da bin ich gespannt, wie wir Amerikaner auch auf der European Tour sehen werden. Ob es wirklich nur die 2 Wochen vor der Open sein werden, weil für die Amerikaner gibt es natürlich noch weniger Gründe, nach Europa zu kommen.
Vorteil könnte natürlich sein, dass die Saison dann durch ist, der FedEx Cup durch ist.
Ja.
Aber das ist natürlich dann auch die Zeit, wo viele dann ihre Offseason nehmen und erstmal Pause machen. Also das wird wirklich ein sehr, sehr interessantes Thema sein, was dann in diesem Jahr oder im nächsten Jahr auch unsere Aufmerksamkeit natürlich kriegen wird bei euch bei golfpost.de, hier bei uns bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Die European Tour, ja, in diesem Jahr, lass uns noch über ein paar andere Namen sprechen. Torbjörn Olesen zum Beispiel, Ryder Cup Debütant, auch ansonsten Rolex Series Sieger in diesem Jahr, die Italian Open gewonnen. Also auch der einer, der in diesem Jahr ja, richtig durchgestartet ist.
Ja, dieses Jahr war er natürlich wesentlich mehr im Fokus, aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, Torbjörn Olesen hat der schon ein paar Saisonsiege in seiner Karriere eingefangen, ist immer so ein kleines bisschen unterm Radar geschwommen, aber wenn der gute Mann Turniere gewinnt, dann sind da Turniere, die es richtig in sich haben. Der hat die Turkish Airlines Open, glaube ich, schon 2-mal gewonnen. Beides Mal, also auch jetzt inzwischen Rolex Series Event, vorletztes Jahr hat das Ding gewonnen und der ist immer dann bei großen Events auch da, also, aber das ist natürlich auch so ein Spieler, würde ich sagen, bei dem muss alles passen, der muss gut drauf sein und ich glaube, dass ihm das, was jetzt passiert ist, Italian Open gewonnen, Ryder Cup Team geschafft und so, dass ihm dieses im Rampenlicht so ein bisschen stehen, das gefällt dem.
Ja.
Das gefällt dem, das pusht den und da hat der Spaß dran. Und ich glaube, dass wir von dem auch bestimmt noch ein paar Siege sehen werden.
Beim Ryder Cup ja auch Jordan Spieth verprügelt. 5-4.
Aber hallo.
Also das ist schon eine besondere Sternstunde von ihm gewesen. Einer, den wir wahrscheinlich relativ sicher, da bin ich mir relativ sicher, dann beim nächsten Ryder Cup schon sehen könnten, Eddie Pepperell.
Ja, Eddie Pepperell ist, der hat letzte Saison schon gutes Golf gespielt und gilt als, ja, der nächste große Spieler aus England, hat dann natürlich auf heimischem Boden in Walton Heath, sensationeller Golfplatz, das Sky Sports British Masters gewonnen. Ja, großartiger Golfspieler. Der bringt halt so alles mit, was es braucht. Der kann immer links rum spielen, flach, hoch, tief. Ich glaube, das Turnier, das er gewonnen hat, da war so schreckliches Wetter. Es war am Regnen, es war unglaublich windig. Und da hat der Mann gezeigt, was der für Golf spielen kann. Der hat alle Schläge in petto. Wenn so einer sich dann erstmal, ja, sag ich mal, wenn der ankommt auf der European Tour und anfängt so richtig heiß zu laufen über ein, zwei Saisons, dann ist das ein Mann, den man für die Zukunft definitiv im Blick haben muss.
Also wird spannend im nächsten Jahr. Und Tommy Fleetwood, den haben wir fast vergessen. Der Mann, der fast seinen Titel im Race to Dubai in diesem Jahr verteidigt hat, sollte dann nicht sein am Samstag beim DP World Tour Championship. Da hat das dann, wir haben bei Nur Golf sogar das Wort verkackt benutzt, darf man in dem Fall tatsächlich mal sagen. Aber trotzdem, starkes Jahr von Fleetwood, das zweite in Folge.
Absolut, das war eine großartige Vorstellung. Er hat das Jahr ja schon direkt mit dem Sieg eröffnet beim Desert Swing. Da hat er schon einen rausgehauen, da dachten alle, boah, jetzt geht das einfach so weiter, der gewinnt hier auch wieder alles durch. Und gut, dann hat er nicht mehr gewonnen, aber er war trotzdem die ganze Zeit oben mit dabei. Das musst du dir mal vorstellen, der hat mit einem Sieg, hat der, am Anfang des Jahres hat er sich einen Sieg geholt, das war am 18. Januar das Wochenende. Und dann steht er am Ende des Jahres und spielt trotzdem um den Sieg beim Race to Dubai mit. Da siehst du mal, was der Mann für eine Saison gespielt hat. Und der war natürlich zusammen mit Francesco Molinari in aller Munde nach dem Ryder Cup. Aber auch die Art und Weise, wie er ist, sein Auftreten. Er ist total locker. Seine Frisur sorgt natürlich dafür, dass alle ihn für ein kleines bisschen auch verrückt halten. Und diese sensationelle Runde bei der US Open, wo Leute einfach nur am Platz gescheitert sind. Und er hat mal eben kurz gezeigt, Jungs, ich nehme das Ding am Finaltag einfach mal auseinander. Wahnsinn. Wahnsinn, was der für eine Saison gespielt hat, aber auch für was für Momente er gesorgt hat. Das ist einfach unglaublich. Solche Leute, ganz viele Leute sagen, ja, wir brauchen im Sport allgemein mehr Marken, mehr Personen, Persönlichkeiten. Das ist so eine Persönlichkeit. Ja. Genau so eine brauchen wir.
Der hat's alles und ist nebenbei auch noch extrem bescheiden und einfach nett. Richtig, Wahnsinn. Richtig toller Typ. Und auf den freuen wir uns natürlich im nächsten Jahr auch. Wie auch auf die European Tour, wie auch immer sie dann aussehen wird. Wir werden es natürlich begleiten und dann auch kritisch begleiten, was als nächstes an Schritten da eingeleitet wird, um ja, die Wettbewerbsfähigkeit dann auch mit der PGA Tour aufrecht zu erhalten oder eben auch nicht. Wird interessant in den nächsten Jahren im Golfsport. Und die Kollegen von golfpost.de mit Robin Budlitz und wir auf meinsportpodcast.de werden natürlich über den Golfsport weiter berichten. Robin, für heute vielen Dank.
Prima, ich habe zu danken.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.